Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Dina.
Und heute sprechen wir darüber, wie du RFPs gewinnst. Hallo Michael, ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese Folge machen, weil sie betrifft unser gemeinsames Thema.
Ja? Nämlich, wie gewinne ich große Mission-Critical RFPs, die Big Deals, ja, die Must-Wins.
Die ganz, ganz großen, die richtig wehtun, wenn man sie verliert.
Ja.
Genau.
Und da haben wir beide eine Menge Ahnung. Ich als Coach, ja, weil ich mache das 50% meiner Zeit, ja, wie man große Deals gewinnt. Und du, weil du einfach ewig lange große Deals gewonnen hast, ja. Und so haben wir uns auch kennengelernt.
Ja? Ja, genau, das stimmt. Genau so haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und ich habe wirklich sehr, sehr viel auch von dir gelernt, was das Thema angeht. Auch um die Ecke zu denken. Ich glaube, das war eins der größten Dinge, die ich von dir gelernt habe, zuzulassen, wirklich anders zu denken und dass das total in Ordnung ist, Dinge anders anzugehen.
Ja. 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 Und darüber werden wir heute sprechen, ja, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich zum Beispiel vom Mindset komme, zu überreden oder zu überzeugen, ja, was 95% aller Vertriebsmethoden predigen, ja, was tatsächlich nicht wirklich gut funktioniert. Oder ob ich von einem Mindset komme, Safety first, ja, und Trust first. Und dass ich versuche, meinen Kunden sicher zu machen, was tatsächlich komplett die Beziehung ändert, die Arten, die Interaktionen ändert, die ändert, wie ich miteinander umgehe. Ja.
Und wir werden euch ganz konkret die vier Säulen, wo wir beide ganz fest dran glauben, dass sie der Schlüssel sind zum Erfolg, benennen, mitgeben. Wir machen eine Folge, wo wir über das reden, was wir beide richtig gut können.
Ja, nicht nur, was wir richtig gut können, sondern woran wir auch, für das wir auch wirklich Passion haben. Ja? Und das ist die Frage, wie gewinne ich systematisch die großen Mission-Critical Must-Win-Deals? Ja, die, auf die es wirklich ankommt, ja, wo es richtig, richtig Freude macht, wenn man sie gewinnt, ja. Amazing! Ja.
Yeah!
Und wo es richtig, richtig weh tut, wenn man sie verliert, ja.
Ja.
Ja, also, und da haben wir beide eine Menge Ahnung von. Und so haben wir uns auch kennengelernt, übrigens. Ja, wir kennen uns ja schon seit 16 Jahren. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Nämlich mit der Frage, wie man große, wichtige, bedeutsame Deals gewinnt. Ja.
Genau. Damals warst du noch extrem als Deal-Coach unterwegs.
Das
fand ich
immer
auch
noch
spannend. Ja, das stimmt.
Ja.
Aber du hast mir hast du einen Spiegel vorgehalten. Das war sehr, sehr heilsam und auch gut, um zu lernen, was ich denn da eigentlich mache und warum das funktioniert, damit ich das auch später in mein Team reintransportieren kann.
Ja.
Aber wir wollen jetzt nicht so lange drum rumeiern. Es geht tatsächlich, und wenn ich das mal aus meiner Sicht so reingeben darf, also wir reden jetzt nicht nur über die Milliarden-Deals, weil ich glaube, in jedem Unternehmenskontext hat jedes einzelne Unternehmen so seinen eigenen Critical Deal.
Genau, genau. Es gibt hier keine absolute Größe, sondern es geht ja immer in Relation zu dem, was man normalerweise macht. Ja, und dann gibt es Deals aus meiner Sicht, die sind einfach wirklich wichtig.
Ja.
Die muss man gewinnen. Und manchmal sind sie sogar summenmäßig gar nicht groß. Aber es ist zum Beispiel wichtig, dass man ein bestimmtes Stück Technologie an der richtigen Stelle platziert. Ja, weil sonst kommt man später nicht mehr ins Geschäft zum Beispiel. Ja.
Genau, das ist für Startups und auch Unternehmen, die in neue Technologien einsteigen, wirklich unternehmenskritisch, weil sie haben da vielleicht nur den One-Shot oder zwei potenzielle Kunden, die diesen Weg gemeinsam mit ihnen gehen werden und gemeinsam ein Produkt entwickeln werden. Und damit ist es halt hochkritisch. Und für andere Unternehmen, die vielleicht nur 5 Requests for Proposals beantworten, ausschreiben, wie auch immer man das nennen mag am Ende des Tages, welche Form es hat, davon müssen halt 2 gewonnen werden, damit das Unternehmen überlebt.
Ja, genau. Ja,
ja, ja. Genau.
Oder auch, also was ich ja auch im Moment, ich mache ja immer noch so 50% meiner Zeit Deal-Coaching, ja, im Moment. Und zum Beispiel, wo es ja sehr große Deals gibt, ist so, wenn man für Public Sector unterwegs ist. Ja. Und da ist es sehr häufig üblich, dass zum Beispiel, wenn man im Technologiebereich unterwegs ist, bestimmte Rahmenverträge ausgeschrieben werden mit riesigen Personentagen. Und die laufen über 4 Jahre. Bin ich nicht einer von den 5, die in diesem Rahmenvertrag drin ist, oder von den 3, mache ich 4 Jahre lang kein Geschäft mit dieser Institution zum Beispiel. Ja.
Ja.
Ja. Also das ist wirklich bitter, wenn ich das nicht gewinne. Ja.
Ich überlege gerade, was der größte High Critical Deal war, den ich jemals abgeschlossen habe. Ich glaube, es war die Schweizer Staatsbahn. Es war auch eine öffentliche Ausschreibung.
Ja.
Irgendwas um die, weiß ich noch nicht mal mehr, wie, ich weiß schon ungefähr um die 20 Millionen auf 5 Jahre.
Ja.
Also es war schon wichtig, dass wir das gewinnen. Ja.
Ja. Ja, und ich meine, es gibt ja auch Projekte, also die ich schon gecoacht habe, IT-Migration, ja, von der ganzen Bank, ja, von On-Premise to Cloud, ja. Das kann dann schnell mal eine halbe Milliarde sein, ja. Oder
ja.
Ein Combined Cycle Power Plant in einem afrikanischen Land, das mit Crude Oil betrieben wird. Das sind auch spannende Projekte, ja. Also ich habe schon viele lustige Projekte gemacht, ja. Und und darüber wollen wir uns heute unterhalten, ja, über die Mission Critical Deals, ja, und wie man sie gewinnt, beziehungsweise wie man verhindert, dass man sie nicht verliert, ja.
Ja, viel wichtiger, ja. Genau. Ja. Wie man verhindert, dass alle in die Angststarre fallen und nicht mehr handlungsfähig sind, genau.
Ja, und wie man auch einfach echte Basics, also immer wieder vorkommende Fehler verhindert, ja.
Ja, vor allem vielen sind diese Basic-Fehler gar nicht bewusst. Ja. Und deswegen wollen wir auch mal drüber sprechen.
Ja. Ja. Fangen wir doch mal mit dem ersten Basic-Fehler an. Ja. Also es ist wirklich unfassbar, aber er begegnet mir, und ich mache das jetzt seit 20 Jahren, also ich habe da eine Menge Erfahrung mit, ja. Und der erste Basic-Fehler, der mir immer auffällt, immer, ja, und den ich immer wieder bei jedem Projekt aufs Neue, bei jedem Deal aufs Neue habe, ist, die Leute lesen den RFP nicht. Ja? Also nicht wirklich, sondern sie fliegen so ein bisschen über den RFP durch, entdecken Keywords, die sie für irgendwie wichtig halten, ja? Und fangen an, sofort in die Lösung zu gehen. Anstelle, dass man innehält und sich überlegt, okay, was wollen die wirklich? Worauf kommt es hier wirklich an? Ja, warum stellen die Fragen genauso, wie sie die gefragt haben? Was fragen sie nicht? Ja, ja, also was ist es, was ihnen wirklich wichtig ist, was ist ihnen nicht wichtig? Wie gewinne ich das? Gewinne ich es über Geld? Gewinne ich es über Zeit? Gewinne ich es über Sicherheit? Ganz häufig, ja. Worauf kommt es hier wirklich an? Ja, Und das passiert in aller Regel nicht, sondern was in aller Regel passiert ist, der RFP kommt, die Leute fliegen durch das Ding durch, legen los und nach 2 Wochen, ja, wenn ich häufig dazu komme, ja, also bei den Leuten, mit denen ich öfter arbeite, komme ich von Anfang an dazu, aber häufig komme ich erst nach 2 Wochen dazu, ja, liest man sich dann durch das Proposal, was da ist, und vergleicht das mit dem RFP und kann dann häufig nur sagen, hey, ihr schreibt gerade am Thema vorbei, ja. Und ich würde sagen, das ist der allererste, erste, krasseste, häufigste und schlimmste Fehler ist, ich lese nicht den RFP. Also ich mache mir nicht die Mühe, das Ding wirklich zu verstehen.
Und wenn du die ganze Zeit sagst, ich mache mir nicht die Mühe, das zu verstehen, ist für mich auf der operativen Seite immens wichtig, wie stelle ich sicher, dass wir wissen, was wir da tun. Ja. Und ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich habe in meinen Sales-Teams, ja, ich sage mal, dieses Grunddogma eingepflanzt, begreift ein RFP wie ein Projekt, wie ein Kundenprojekt, was schon abgeschlossen ist. Begreift es so, das heißt, macht ein Kick-off. Ja?
Ja.
Holt euch alle, die ihr dafür braucht, wirklich jeden im Unternehmen zusammen. Und dann gibt es erstmal die ganz klare Aufgabe für alle, und das sind meistens mehrere Menschen. Also ich sag mal mehrere Rollen im Unternehmen. Wirklich, und nicht nur Vertriebler. Es sind, wir haben die Marketeers mit an Bord geholt. Wir haben immer einen Key-Marketeer, der richtig gut Kommunikation kann, mit an Bord geholt. Wir haben Menschen aus der Softwareentwicklung mit reingeholt. Wir haben die Produktmanager mit reingeholt. Wir haben ganz viel Ressourcen freigeschaufelt. Und wenn ich sage freigeschaufelt, meine ich nicht nur, wir haben dieses Kickoff-Meeting veranstaltet und gesagt, ihr müsst das jetzt alle lesen, sondern wir haben gesagt, du kriegst so und so viele Stunden dafür freigestellt, dass du dich nur mit dem Lesen des RFPs beschäftigst und eine Zusammenfassung machst zu den Punkten, die für dich relevant sind. Aber verstehe bitte trotzdem das große Ganze und versuche aufzuschreiben, was genau möchte der Kunde von uns. Und ich habe auch immer schon gesagt, nicht potenzielle Kunden, ich habe gesagt, was möchte der Kunde von uns? Und dann haben wir einen Zeitpunkt definiert, wann setzen wir uns wieder zusammen und machen das richtige Kick-Off-Meeting, bevor es ans Bearbeiten dieser 20 Mille geht. Und das hat enorm geholfen, dass wir sichergestellt haben, dass jeder diesen RFP richtig liest.
Ja. Ja.
Weil natürlich also, in dem zweiten Meeting klar wird, es hat vielleicht der eine oder andere doch überflogen, weil eben nicht verstanden worden ist, worum es geht.
Ja, nicht nur, dass jeder das Ding richtig liest, sondern dass auch die verschiedenen Perspektiven drin sind. Ja, weil tatsächlich Engineering liest das Ding anders, ja, als, oder IT liest es anders als, oder Produktentwicklung liest es anders als Marketing, als die Finance-Leute, ja. Mhm. Also ich meine, bei den großen Deals, bei den Mission Critical Deals habe ich ein ganzes Team, ja. Also es sind ja schnell mal 10 Leute oder 20 oder 40, zum Teil 100 Leute, ja, mit allen Subject Matter Experts. Und es ist schon wichtig, dass diese verschiedenen Perspektiven reinkommen. Ja, und auch gesehen werden und dann tatsächlich in diesem zweiten Meeting diskutiert werden. Ja. Sehe ich auch so. Welche Fragen stellst du noch? Du hast gesagt, jeder muss mehrere Fragen beantworten. Eine Frage war, was genau will der Kunde von uns? Welche Fragen hast du noch gestellt?
Also tatsächlich auch noch die Subfrage. Was meinst du, wen brauchen wir noch an Bord für die Themen, die du jetzt identifiziert hast?
Ja.
Also die Option zu geben, es gibt eine Teamerweiterung. Wir brauchen noch mehr Knowledge. Wir brauchen noch mehr Know-how mit an Bord. Und wenn wir das nicht intern hatten, auch sagen, wen brauchen wir von extern dazu? So, und dann habe ich die nächste Frage gestellt. Wer meinst du, ist im Team, und das, damit meine ich dieses Tender-Team, am besten in der Lage, diesen Tender zu managen, inhaltlich, und welchen Wingman oder Wingwoman braucht diese Person, um diesen Tender zum Abschluss zu bringen, weil Projektleiter oder Projektmanager bringt nichts, sie brauchen einen Sparring-Partner, um alle diese Themen unter einem Hut zu behalten. Und es kann dann passieren, und das ist auch interessant, dass der Key-Accountler oder Market Expert oder Sales Manager, der darauf angesetzt, nicht der Projektleiter wird dieses Tenders. Also es kann passieren, dass aufgrund der Anforderungen jemand aus dem Bereich Produktentwicklung, Produktmanagement Master of the Tender wird sozusagen.
Ja, leuchte mir total ein.
Ja.
Erlebe ich aber auch oft in den Teams, in denen ich drin bin. Ja. Und ich mache auch häufig die Erfahrung, also bei großen Deals, dass es wichtig ist, dass du einen guten Manager auf dem Team hast. Das muss nicht der Experte sein, es muss nicht der Ranghöchste sein, es muss nicht der Partner sein, aber jemand, der das Team zusammenhält und das Team vorwärts treibt. Ja. Und diese Person muss wirklich gut sein. Ja. Also
ja.
Die den Deal treibt, ja. Ja. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig bei dem RFP. Also nicht nur, was genau will der Kunde von uns, sondern auch in Kategorien zu denken. Ja? Also was will der Kunde zeitlich? Will er hier Zeit sparen oder will er Dinge beschleunigen? Ja. Also was ist ihm wichtig? Oder mit Geld, ja? Will dieser Kunde Geld machen oder Geld sparen? Ja. Riesenunterschied. Also zum Beispiel, ist das ein Kunde, der angstgetrieben ist, der nicht verlieren will? Ja. Oder ist das ein Kunde, der tatsächlich gewinnen will? Ja. Riesenunterschied. Mhm. Ja. Mhm. Zum Beispiel im öffentlichen Sektor typischerweise wollen die nicht verlieren. Ja. Während, wenn ich einen RFP habe von einem Unternehmer, ja, häufig, die wollen gewinnen. Ja. Riesenunterschied. Mhm. Ja. Wie ich vorgehe. Mhm. Ja. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Frage. Und dann auch speziell, wenn es inhaltlich sehr komplizierte Deals sind.
Ich habe es oft erlebt in diesen Ausschreibungen, dass auch wenn dort mehrere Wettbewerber reingestiegen sind, wir waren diejenigen, die meisten Fragen gestellt haben, Rückfragen. Ja? Ja. Weil wenn du nicht hinterfragst, was will der Kunde wirklich, was soll diese Frage bedeuten und du keine Rückfrage stellst, um sicherzustellen, dass du wirklich verstanden hast, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was er damit meint oder sie damit meint, dann stelle die Gegenfrage und habe verdammt nochmal keine Angst zu fragen, weil du dann irgendeinen Wettbewerbsvorteil verlieren würdest. Nein, ganz im Gegenteil. Ja.
Ja.
Rückfragen helfen extrem.
Ja.
Und das kann dann dazu führen, dass du 50, 60, 70, 80 Rückfragen in diesem Zeitfenster, wo die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen, dass du die einfach stellen musst. Wenn du keine Fragen stellst, solltest du dich fragen, ob du es nicht richtig verstanden hast. Definitiv, genau. Ja.
Ja, und das ist mein Erfahrungswert. Ich muss 2 Arbeitstage investieren. Wenn ich sage, ich investiere, nachdem der RFP draußen ist, 2 ganze Tage, also 48 Stunden, ja, in denen jeder die Aufgabe hat zu verstehen, was steht in diesem Ding drin. Ja.
Mhm.
Spare ich mir, das ist meine Erfahrung, im weiteren Prozess im Durchschnitt mindestens 2 Wochen oder 3 Wochen an im Prinzip am Thema vorbeischreiben, was sonst immer passiert, ja, plus den ganzen Schmerz, diesen Inhalt, den ich vorbeigeschrieben habe, wieder gerade zu richten, ja, plus meine Antwort wird typischerweise wesentlich besser, ja, also ich würde sagen garantiert 20-30% besser, ja, wenn nicht sogar 50% besser. Weil ich von Anfang an in die richtige Richtung schreibe.
Ja?
Ja. Ja. Und wenn man das nicht macht, passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich verliere im Durchschnitt 2-3 Wochen, vielleicht sogar mehr. Ich habe extreme Schmerzen hinterher, das Ding gerade zu ziehen. Extrem Unfrieden im Team und Druck und Stress. Und die Antwort wird häufig nicht sehr gut. Ja. Oder nicht so gut, wie sie sein könnte. Ja.
Ja.
So, und deshalb würde ich sagen, das erste Ding, einen komplizierten RFP zu gewinnen, ist, investiere 2 Tage am Anfang, nur das Ding zu verstehen.
Bis hin zu dem Buying Center, wen brauchen wir? Können wir nochmal zwischenfragen, ohne dass es irgendwie auffällt? Wer könnte uns noch intern coachen in der Rückfrage und, der nicht involviert ist ins gegenüberliegende Tender-Team etc.? Wie können wir unsere maximale Kapazität ausschöpfen, um genau zu verstehen, was antworten wir denn jetzt da drauf?
Ja. Ja. Guter Punkt.
Ja.
Und aber wenn wir jetzt bei Buying Center reden, ja, also ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung ist, ein großer Mission Critical Deal, also einer, der wirklich entscheidend ist, der kommt nicht aus dem blauen Himmel. Ja, sondern da gibt es häufig Vorstufen, ja. Das heißt, da kommt häufig erstmal ein RFI, dann kommt eine Qualifizierungsrunde, dass ich überhaupt zugelassen werde zur Auswahl der Bieter und dann kommt der eigentliche RFP. Ja, das heißt, ein Mission Critical Deal kommt nicht aus dem Nichts, ja, sondern der geht häufig über mindestens 2 Runden, wenn nicht sogar 3 Runden. Ja?
Ja, genau. So.
Und spätestens, wenn ich durch die RFI-Runde durch bin, ja, sollte ich, und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, systematisch anfangen, mir zu überlegen, wie manage ich das Buying Center, ja? Wer ist alles in diesem Buying Center drin? Aus welchen Ebenen besteht das Buying Center? Wer sind die Key Entscheider, Approver auf den verschiedenen Ebenen vom Buying Center? Und das passiert aus meiner Sicht häufig auch nicht, ja? Also, und da kann man einen riesen Unterschied machen, ja? Und das ist ja so ein Punkt, das habe ich immer bei dir erlebt, ja? Wo du wirklich absolut in die Spitzenleistung gehst mit deinen Teams, ja, und dafür sorgst, dass diese Buying Center systematisch bearbeitet werden.
Ja, nicht nur bearbeitet werden. Also ich hab immer gesagt, früher wenn du erst von einem RFI erfährst,
ja,
wenn der draußen ist, dann kannst du es eigentlich schon fast lassen, daran teilzunehmen. Weil du kennst diese ganzen Hintergründe nicht. Du hast die Basics noch nicht gemacht. Also du hast noch kein Vertrauen aufgebaut, um dann halt ins Next Level reinzusteigen. Ja.
Ja.
Und ein Buying Center, gerade bei diesen Mission Critical Deals, besteht nie nur aus 3 oder 5 Personen.
Nee,
das sind viel mehr. Im Zweifel sogar so viele, wie du auf deiner Seite hast.
Ja,
also
ja.
Du musst das wie und so ein Mission-Tum. Ja, und noch mehr. Also es ist ein bisschen, und das zeichnet sich dann hinter tatsächlich auch für alle Meetings, physische Meetings, die vielleicht stattfinden oder Online-Meetings, die stattfinden, aus. Wenn du auf der anderen Seite siehst, okay, da wird jetzt so eine erste Bieter-Kategorisierung gemacht und du wirst eingeladen nach XYZ, habe ich es immer wieder erlebt, dass der Wettbewerb da mit 2, 3 Sellern war plus Geschäftsführung. Und wir sind wirklich mit so einer Mission to Mars angetreten. Wir sind da teilweise zu Fraport nach Frankfurt mit 16 Mann geflogen.
Wow.
Weil es sich lohnt.
Ja.
Weil auf der anderen Seite saßen dann 24. Es saßen immer mehr auf der anderen Seite. Ja. Auch meine Erfahrungen sind immer noch mal ein Drittel mehr auf der anderen Seite. Und ja, ich werde oft gefragt, wie hast du denn dann festgestellt, wie viel sind es denn dann eigentlich? Es ist auch ganz viel Intuition und Erfahrung, die da mitspielt. Ja, wenn man überlegt, wie potenziert sich so ein schon identifiziertes Buying Center eigentlich so im Hintergrund hoch? Also wie groß ist eigentlich der untere Teil des Eisbergs? Und diese Relation stimmt eigentlich. Wenn du oben, also wenn du in dieser Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Annahme bist von einem Eisberg, kannst du dir sicher sein, wenn du oben 10 kennst, sind unten noch mindestens 20 weiter unten runter.
Easy. Ja? Ja.
Ganz easy.
Ja.
Und das muss man im Hintergrund behalten.
Ja,
auch wirklich mal weg von dieser ganz alten Denke, es gibt den Entscheider, das funktioniert nicht mehr heutzutage. Ja?
Und es ist ja interessant, wie das Gehirn Gruppenentscheidungen trifft, ja. Also was man ja in der irgendwie, es gibt ja eine Menge so Forschung über Konsum, ja, wie Konsumentscheidungen getroffen werden, ja. Und das sind ja sogenannte Simple Buying Decisions, weil die kann ich ja alleine treffen. Ich kann alleine, was weiß ich, einen Schokoriegel kaufen, ja. Bei einem Auto ist es schon anders, ja. Wenn ich in einer Beziehung stecke, ist es typischerweise so, dass ein Auto oder ein Haus kaufen zum Beispiel schon eine Gruppenentscheidung ist. Also häufig 2 Personen schon das treffen. Aber in Firmen habe ich eine ganze Gruppe, ja. Also, wie gesagt, ja. Schnell 20, 30 Leute, manchmal 100. Und das Interessante ist, dass man seit Jahrzehnten weiß, wie das Gehirn Gruppenentscheidungen trifft. Ja. Mhm. Und es trifft Gruppenentscheidungen, indem es eine einzige Frage stellt. Das ist unglaublich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja? Und die Frage, die das Gehirn stellt, ist, habe ich mit dieser Entscheidung ein gutes oder ein schlechtes Gewissen? Das ist die einzige Frage, die gestellt wird. Im Gehirn, im Kleinhirn. Ja? Das ist unfassbar. Ja? Und gutes und schlechtes Gewissen heißt, wenn ich Ja sage zu diesem Anbieter, erhöht das meinen sozialen Status oder senkt das meinen sozialen Status in meiner relevanten Peergruppe. Ja? Hm. Auf der Basis werden die kompliziertesten RFP-Entscheidungen getroffen. That's it. Habe ich ein gutes oder ein schlechtes Gewissen damit? Unterm Strich nicht mehr. Ja? Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es ganz logisch, was man eigentlich hinkriegen muss und was du auch wirklich immer wieder grandios in deinen Teams hinkriegst, ist, ich muss eine kritische Masse von Leuten entwickeln im Buying Center, die für mich sind. Und es müssen gar nicht nur die oberen sein, sondern ich brauche eine kritische Masse über alle hinweg. Das heißt, das können ruhig 2 Drittel Subject Matter Experts sein, macht überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wo ich eine kritische Masse habe von Leuten, die für mich sind, macht das plötzlich Spaß. Ja, da gehen die Türen auf, die reden mit einem, die sind kommunikativ. Ja, schaffe ich das nicht, habe ich die ganze Zeit so eine Art Uphill-Battle, ja, gegen Leute, die mir nicht vertrauen.
Es geht nur um Vertrauen. Es geht nur um Vertrauen.
Ja.
Trust Building, ja, ganz viel. Egal bei was du tust.
Ja. Ja. Und zwar einen nach dem anderen. Ich brauche einen nach dem anderen, der mir vertraut. Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht in diese typischen 80er, 90er Jahre Seller-Strategien reinzufallen. Erzähl keinen Scheiß, nee. Wirklich. Erzähl keinen Scheiß. Bleib bei der Wahrheit, egal wie es weh tut. Ja? Also wirklich, bleib ganz klar bei dem, wie du bist und was du kannst und wo du hin willst, egal wie du kommunizierst. Du musst wirklich ganz bei dir bleiben.
Ja. Sehe ich auch so. Ja. Und du musst Leute safe
machen. Ja,
das ist so was ich immer predige. Ja?
Ja.
Verkaufen ist eigentlich nicht eine Übung in Überzeugung, sondern eine Übung in Sicherheit. Ja? Leute suchen Sicherheit. Ja. Also ich meine, sorry. Was man ja häufig gar nicht sieht, ist, wie teuer ist das eigentlich von der Seite, die kaufen will. Ja? Also muss ich mal überlegen. Du investierst 100 oder noch mehr Leute in diesen Prozess rein. Das geht über Monate oder über Jahre. Ja, das kostet unfassbar viel Geld, diese Kaufentscheidung zu treffen. Ja? Und warum mache ich diesen ganzen Aufwand? Ja? Weil ich versuche, Sicherheit zu erzeugen. Ich versuche, mich für jemanden zu entscheiden, wo ich das Gefühl habe, ich bin einigermaßen sicher. Ja? Ja? Ich kann mich auf den verlassen. Ja, und frag den Kunden, das sag ich immer, irgendwie, was soll nicht passieren mit der Lösung? Mhm. Was soll nicht schiefgehen? Ja? Weil jeder hat Angst, dass irgendwas schiefgeht. Ja? Also, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wir sind ja alle irgendwie auch verwundete Käufer, ja, weil wir haben alle erlebt, dass Dinge nicht funktionieren, ja?
Ja.
Und wenn ich was ein paar Mal eingekauft habe, habe ich das schon x-mal erlebt, dass Dinge nicht funktionieren, ja? Ich weiß, dass Dinge nicht funktionieren, ja? Aber es macht einen unfassbaren Unterschied, wenn jemand auf mich zugeht und sagt, sag mal, angenommen, wir machen das hier, was darf nicht passieren? Was darf nicht schiefgehen? Und du listest diese ganzen Punkte auf, nimmst diese ganzen Punkte auf und gehst beim nächsten Mal hin und sagst, okay, Punkt 1 wäre unser Vorschlag, wir lösen das so und so, aber dafür brauchen wir ihre Mitwirkung, ja, um das Problem zu lösen. Macht einen gigantischen Unterschied. Baut so Vertrauen auf.
Ja.
Ja.
Also wir haben diese Frage tatsächlich auch in den RFI-Fragen oft gestellt, auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Und es ist immer wieder erstaunlich, wie ehrlich die Antworten da sind, die zurückkommen.
Und weißt du warum? Weil, das ist so unglaublich, das Gehirn von uns will Sicherheit haben. Ja, es ist unfassbar. Sicherheit wird im Gehirn 7-mal höher priorisiert, ja, also Gefahr, Unsicherheit, ja, als Return, als Mehrwert. Ja? Und das heißt, das Gehirn will Sicherheit haben. Und in dem Moment, wo du fragst, hat das Gehirn quasi wie so eine Art Automatismus, antwortet es, ja, weil ich will Safety. Und ich werde ja nie gefragt.
Genau.
Ja. Das ist unglaublich.
Es fragen auch ganz wenige in Ausschreibungen.
Nee.
Ja. Also, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Haben Sie ein Beispiel dafür, was in einem ähnlichen Fall schon mal steht? Was müssen wir sicherstellen, dass das und das nicht passiert? Da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen, die man stellen kann, wo man wundervolle Antworten bekommt, um dann hinterher die richtige Antwort auf die Fragen zu stellen. Genau. Und da sind wir wieder beim RFP. Ja.
Genauso was Zusammenarbeit betrifft, ja. Also eine Frage, die ich immer stellen würde, wäre, angenommen, wir machen dieses Projekt zusammen, ja, und Sie wissen ja, also bei großen Projekten in dieser Form können Dinge schiefgehen, ja, auch in der Zusammenarbeit. Ja, was wollen Sie in der Zusammenarbeit nicht erleben? Ja.
Ja.
Ja, weil wir haben ja nicht nur Angst, dass das mit dem Projekt an sich, also mit der Technologie der Lösung oder worum auch immer es gerade geht, ja, irgendwas schief geht, sondern wovor wir mindestens genauso viel Angst haben, ist, dass du und ich in irgendeinen Konflikt geraten und wir den nicht gelöst bekommen. Ja. Ja. Und da kann man auch unglaublich Sicherheit erzeugen und Punkte erzielen. Ja? Meine Erfahrung ist auch, egal wie groß das Buying Center ist und egal wie groß der Deal ist, ja, am Ende des Tages gibt es eine Person, die quasi die Entscheidung trifft. Ja, und es ist die Person, die gefeuert wird, wenn das Projekt schiefläuft. Ja, ja, es ist nicht der Höchste, es ist nicht derjenige, der notwendigerweise unterschreibt oder sowas. Es sind häufig nicht die Approvers, sind in aller Regel nicht die Leute, die irgendeine Unterschrift leisten. Aber es ist die Person, die gefeuert wird, wenn es schiefläuft.
Ja.
Ja?
Ja. Ja?
Also die wirklich haftet, persönlich.
Ja, so ein bisschen Think Soccer, also wirklich Fußball denken, ne? Da ist es oft der Trainer, da ist es meistens ein bisschen obvious, aber es ist das gleiche Prinzip, ne?
Ja, und diese Person finde ich immer wichtig, dass man sich mit dieser Person wirklich gründlich beschäftigt, ja, und diese Person versteht, weil um diese Person herum, also aus meiner Sicht, ich nenne die immer die Person of the Deal, ja, gibt es auch häufig irgendwie einen Point of the Deal. Das heißt, häufig gibt es genau eine Entscheidung, auf die es wirklich ankommt. Von den ganzen vielen, vielen Entscheidungen, die es hier gibt, ja, und Kriterien. Mhm. Aber häufig gibt es genau ein echtes Problem, was man lösen muss. Mhm. Und kriegt man das vernünftig gelöst mit dieser Person, ja, hat man häufig wie so eine Hebelwirkung. Ja,
definitiv.
Also gerade im Hinblick auf die Präsentation, auf die Orals, wenn man dann in die Phase reinkommt. Ja,
hat auch eine, genau, also Orals ist ein ganz wichtiger Punkt, Kommunikation an der Ebene. Guck dir an, wer die Stimme übernimmt und dass es nicht nur eine Person ist.
Ja.
Versuch dich kommunikativ einzuschwingen.
Ja.
Und schau dir auch an, wie du Dinge darstellst. Es geht wirklich bis hin zu Schriftarten und Fonts und die Art, wie Grafiken aufbearbeitet werden, die vielleicht eingearbeitet werden, ja. Also damit sie verstanden werden, damit das maximal fittet mit dem Gegenüber.
Ja. Ja, auch spannend. Ich meine, wir haben uns ja neulich hier mit Katharina Wolf von Strive Magazin unterhalten, die ja so eine Art, die quasi das ein Wirtschaftsmagazin für Frauen gegründet hat, ja, und damit sehr erfolgreich ist. Und die eine Menge darüber erzählt hat, dass Frauen zum Beispiel eine ganz andere Form haben, Medien zu konsumieren als offensichtlich Männer, ja. Und auch andere Bedürfnisse haben, was Grafiken betrifft, Schriftarten betrifft, sonst was betrifft, ja. Und ich glaube, das ist, oder nicht ich glaube, sondern das ist meine tiefste Überzeugung, wenn man in die Präsentation reingeht, muss man schon verstehen, wer sitzt da und was wollen die und was für Bedürfnisse haben die, ja. Und es macht einen riesen Unterschied. Ja.
Total.
Ja.
Also für mich sind es eigentlich drei große Principles, die man bei Ausschreibungen beachten muss. Das eine ist Vertrauen, Trust, First. Ja. Dann das Thema Wissen ist Macht. Ja. Und das dritte ist Customer Centricity. Also wirklich, guck dir genau an, wer dir menschlich gegenübersteht, was die Needs und Bedürfnisse sind.
Ja.
Und das ist losgelöst von Branchen und von Produkten.
Ja.
Das sind eigentlich diese drei Key-Thesen, die in jeder, ich sage Mission to Mars, sag ich immer, notwendig sind, um die erfolgreich abzuschließen.
Und ich glaube, es gibt noch ein Prinzip ergänzen. Und das ist Customer Value.
Ja.
Weil was ich meinen Teams immer sage ist, wenn ihr nicht in der Lage seid zu verstehen, welchen Mehrwert ihr liefert und wenn ihr nicht in der Lage seid, euren Mehrwert zu berechnen in Zeit- und Geldeinheiten, ja?
Absolut.
Dann kann es euer Kunde garantiert auch nicht. Ja?
Ja.
Also, das muss man wirklich verstehen. Ja? Also, wenn du es nicht kannst selber, dann wird es der Kunde auch nicht können. Ja, der wird nicht rechnen. Ja.
Aber es sind tatsächlich auch noch mehr Dinge, die da so den Entscheidungshebel, weil du bist irgendwann an einem Level, dass du in einer Wettbewerbssituation bist, wo viele vieles gut können. Also, wo du wirklich, also ein bisschen schon Champions League, wo du unterwegs bist.
Big Deals sind immer Champions League. Jeder bringt sein bestes Team. America's Cup ist ein guter Vergleich.
Danke, das ist ein gut, Dankeschön.
Ernsthaft, America's Cup ist genau wie ein RFP. Genau wie ein, es ist tatsächlich exakt wie ein RFP. Ja.
Ja.
Ja, weil die Neuseeländer einfach ein geiles Team sind. Die vertrauen sich, die haben Spaß miteinander, die haben irgendwie einen ganz anderen Vibe und einen ganz anderen Spirit. Ja, und in Bereichen, wo es um Wissensarbeit geht, also wo es quasi um Collaborative Computational Power geht, ja, kann ich mit rein wollen, also im Sinne von Dominanz, häufig nicht die Prozentpunkte rausholen, die ein Team rausholen kann, die diesen Spirit haben, ja.
Ja.
So, das heißt, ich brauche schon Wollen im Sinne von, ich will gewinnen, aber ich muss es gleichzeitig schaffen, dass jeder sich so sicher fühlt, dass er seine beste Power reinbringen kann. Und das schaffen die Kiwis. Ja?
Ja.
Ja.
Das ist so, überleg dir, mit wem du auf dem Mount Everest drauf klettern willst. Das ist richtig scheiße, der Weg da hoch.
Warst du so. Schon?
Nee, war ich noch nicht. aber ich habe so ein paar so eine, also vergleichbaren Dinge gemacht irgendwie. Aber wen willst du dabei haben, um richtig durch den Pain zu gehen?
Ja.
Und dann weißt du, mit wem du das wirklich machen willst.
Such dir
genau diese Leute zusammen. Ich meine, du hast meine Teams ja erlebt, ja. Wir wären miteinander gestorben.
Ja.
So.
Ja. Ja. Ja.
Und das ist eigentlich die Kunst im Sales, sowas aufzubauen.
Ja.
Ja. Und dann übergreifend auch über Sales, ne? Und das sind diejenigen Teams, die dann wirklich Champions League spielen.
Ja.
Ja, wo es nicht diese Fights zwischen den Fightern, und du brauchst halt Leader, die bereit sind, diesen Weg halt auch zu gehen, cross-funktional zu denken, Verantwortung abzugeben, weil sie wissen, es ist fürs Gesamte besser. Ne?
Es macht einen Riesenunterschied, wenn ich Leuten was zutraue. Wenn ich jungen, also was weiß ich, Leuten, die irgendwie Ende 20 sind, irgendwie zutraue, Manager zu werden. Ja, wenn ich irgendwelchen Leuten, die relativ jung sind, zutraue, als Subject Matter Expert, dass sie Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und wenn man als Senior Management hingeht und ganz vielen jüngeren Leuten wirklich zutraut, dass sie einen Job machen und gut machen und sie so ein bisschen mentort und unterstützt, ja, und ermutigt, ja, dann macht das einen Riesenunterschied, weil heute wird keiner mehr ermutigt, nicht in der Schule, nicht im Studium, nirgendwo. Und ich sage immer allen Senior Managern, ja, ermutigt eure Leute, ja, die sind alle nicht ermutigt worden, keiner heute mehr, Und dann entsteht so ein Spirit. Das machst du 2-3 Runden, 2-3 Deals und dann hast du plötzlich so eine Dealmaschine da laufen.
Ja. Genau.
Und das macht dann Spaß. Habe ich so eine Factory quasi, ja? Und das hast du ja auch gemacht. Du hast so eine Factory aufgebaut.
Genau.
Ja.
Ja, und das Beste, was dir dann hinterher zeigt, dass du das wirklich geschafft hast, ist, wenn du selber mal nicht da bist, dass es trotzdem läuft.
Ja, und die Leute wollen gewinnen. Sie wollen Teil von einem Gewinnerteam sein. Und ich denke, die Chance ist heute, dass die Messlatte so niedrig liegt, ja, auf eine gewisse Hinsicht, ja, ein Top-Team aufzubauen, ja, weil aus meiner Sicht, also was ich immer wieder erlebe, ist, die Mehrheit heute aller jungen Leute sind nicht ermutigt worden, sie sind nicht bestätigt worden, sie sind nicht auf den Weg gebracht worden, da ist so viel nicht mehr passiert, ja, was früher passiert ist. Und wenn man dann als Senior Manager hingeht, ja, und systematisch anfängt, zusammen mit seinen anderen Managern, die Leute zu ermutigen, auf den Weg zu bringen, ihnen zu zeigen, hey, du hast Potenzial, wir trauen dir was zu, du kannst viel mehr, als du denkst, dann erzeugt das diese Dynamik. Ja? Und es braucht nicht lange. Meine Erfahrung ist, es braucht ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, aber häufig noch nicht mal ein Jahr, um so ein Team aufzubauen, was dann anfängt loszulegen.
Ja?
Und eine ganz andere Power entwickelt. Und es braucht tatsächlich nicht unglaublich viel dafür. Ja? Also
Nee, braucht's nicht.
Nee. Ja. Und da macht das Spaß.
Ja. Also mir hat das immer sehr viel, bis heute, es macht mir sehr viel Spaß.
Mir auch.
Das ist mein Element.
Ja. Wir haben jetzt irgendwie letzte Woche was gewonnen. Auch einen riesen Rahmenvertrag. Früher hätten wir da ein Riesenteam drauf eingesetzt, also mein Kunde, ja, von 20, 30 Leuten. Und wir haben das letztlich mit 2 Leuten gemacht. Ja, 2 jungen Leuten. Ja, vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen und jetzt haben die einfach diesen Deal gemacht, zusammen mit meinem Kunde, der ist so ein Senior Managing Director, und ich, wir haben das so ein bisschen gecoacht und die haben das super gemacht, alles gemanagt, im Hintergrund natürlich noch so ein bisschen Experten, die das dazu gemacht haben, aber früher hätten wir da easy ein Team gehabt von mindestens 20 Leuten drauf.
Ja, super.
Ja, noch vor einem Jahr. Und das ist natürlich auch toll für die beiden, die es dann gemacht haben, weil die sind beide unter 30. Und wow, also wir haben ja ein Monster-Ding gewonnen, ja? So.
Ja.
Dann sind wir natürlich auch stolz wie Oscar. Ja.
Total.
Ja.
Total.
Ja,
ja, und Stolz ist auch ein wichtiges Thema. Du musst dem Raum dafür geben, dass man da gemeinsam drauf stolz ist.
Ja.
Und du darfst diese Talente, die du identifizierst, nicht runterdimmen, nur weil das irgendwelche Hierarchien vorgeben. Ja.
Ja, das nicht. Und ich glaube, dass, oder nicht ich glaube, sondern ich erlebe es immer wieder, jeder will doch in die Spitzenleistung kommen. Ja? Du darfst sie halt nicht niedermachen, wenn sie dann tatsächlich beim ersten Mal schnurstracks einfach 2-3 Wochen in die falsche Richtung laufen, ja, das musst du schon im Blick haben, ja, aber, aber wenn du sie dann wieder einfängst und sagst, okay, nein, 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 wir müssen in die Richtung laufen und ja, wir müssen das noch, es ist nicht so schlimm, du machst das jetzt zum ersten Mal, beim zweiten oder dritten Mal wird das besser, ja, dann kriegst du die Performance hin. Mhm. Ja. Und dann macht das Spaß. Mhm. Ja. Und du warst ja immer ein Meister drin.
Dankeschön.
Aus meiner Erfahrung, was ich so beobachtet habe. Ja.
Also ich habe eine Beobachtung gemacht, vor allem in den letzten 2 Jahren, wenn ich so nach Merkmalen suche von Menschen, die in der Lage sind, diese Teams aufzubauen. Und das ist etwas, was in Deutschland, glaube ich, noch vollkommen unterschätzt wird, ist, so mal in der Gründerszene zu suchen. Warum? Also viele Gründer machen 1-2 Gründungen und die hören dann auf in diesen Gründungsmodus. Es wird nicht jeder so ein Multigründer und sagt, ah, ich will gründen, um des Gründens willen, um immer wieder durch diesen Pain zu gehen. Aber es gibt wirklich viele richtige Top-Leute, die gegründet haben und das dann aus irgendwelchen Gründen nicht gut gegangen ist. Das heißt aber nicht, dass das nicht die richtigen wären für Unternehmen, die genau mit diesen hohen Values Teams aufbauen müssen. Weil die haben viel gelernt in ihrer Gründerzeit. Die haben unfassbar gut Pitchen und Mission Critical Deals gemacht, eigentlich fast jeden Tag, weil sie quasi ihre Gründung vorwärts bringen wollten. Und wenn sie gescheitert sind, hat das ganz oft nicht mit ihnen als Persona zu tun, sondern weil das Produkt nicht gut genug war, der Need im Markt nicht da war. Ja? Und das vielleicht nicht gut genug gebackt war und einfach wird viel weniger investiert. Also es muss nicht unbedingt mit den Personen zu tun haben. Wenn man wirklich gute Vertriebsleiter sind, die haben vielleicht vorher keinen Vertrieb gemacht, aber die haben das in ihren 2, 3, 5 Jahren in diesem Hard Pain wirklich gelernt, die kann man in diese Position gut setzen. Weil die bringen viel mit, ja, was es dafür braucht, menschlich gesehen. Und es geht ja ganz viel um menschliche Dinge dort.
Ja.
Ja. Deswegen oft solche Menschen nicht als Gescheiterte nehmen, sondern sagen, hey, die wollen nicht nochmal gründen, die sind damit durch. Aber die sind vielleicht was für große Kraftwerksdeals passiert. Weil die brauchen jetzt Jobsicherheit, aber die können halt richtig viel. Ja.
Ja.
Ja? Denk mal um die Ecke, ja, was die halt Skills halt sich selber erarbeitet haben durch den Prozess, den sie durchlebt haben.
Ja, in Amerika ist das ja ganz normal.
Ja, das ist ganz normal. Das ist nur so ein deutsches Ding. Ja,
also in Amerika ist das Standard. Ja, also
ja,
meine Erfahrung.
Genau. Ja.
Ja.
Ja. Ja, aber vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Diese 4 Punkte, nennen wir es 4, nicht 3, nennen wir es 4, nee, um es nochmal ein bisschen weiter auseinander zu drübeln. Nummer 1.
Trust first.
Trust first. Und wirklich Trust first.
Ja.
Trust, also Vertrauen ist die Basis von allem, von menschlichen Beziehungen per se. Und das geht's nicht. Ja?
Ja. Safety. Safety first.
Ja. Safety first.
Ja.
Dann Wissen ist Macht. Drittes Thema, Customer Centricity.
Ja.
Und viertes Thema,
Customer Value.
Und Customer Value, genau. Ja. Das sind die 4 Säulen für Mission to Mars. Sozusagen.
Und, und hier, also aus meiner Sicht ist es so, dass diese Säulen, also Customer Value aus meiner Sicht, ja, irgendwie eine absolute Basissäule ist, ja, weil habe ich Value, fällt mir alles andere leichter.
Ja.
Habe ich keinen Value, ja, fällt mir alles andere schwerer. Ja, das heißt, und was ich häufig feststelle, ist, Leute denken irgendwie in Produkten oder Programmen oder Dienstleistungen und so weiter. Aber viel wichtiger ist tatsächlich, in Value zu denken. Ja, kreiere ich Value oder eben nicht? Ja. Und wir Kunden achten auf Value. Also zum Beispiel, es ist kein Zufall, dass im Moment die Verkaufszahlen von EVs zusammenkrachen. Ja.
Ja.
Und zwar weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, überall. Ja, warum? Weil der Customer Value von reinen batteriebetriebenen Autos, ja, einfach nicht sehr hoch ist, sondern negativ ist. Ja. Und was sie jetzt durchsetzen werden, sind so Hybridlösungen, so wie das jetzt Byte macht und Honda macht und Toyota machen. Ja, weil das einfach eine viel bessere Lösung ist, die einen viel, viel höheren Customer Value hat. Und ich glaube, was in Deutschland total fehlt, und das sind uns die Amerikaner zum Beispiel weit voraus und auch die Chinesen, ist in Customer Value zu denken, systematisch Value zu denken. Ja. Ja. Und das Gleiche gilt für RFPs, ja. Ich denke immer, je früher man anfängt, über Mehrwert nachzudenken und den auch berechnen zu können, desto leichter fällt mir die Argumentation hinterher. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist mühselig. Das ist echt harte Arbeit. Das ist unangenehm, ja.
Ja, sonst wird es ja jeder machen.
Ja,
ja.
Ja,
ja. Ja, ich lache jetzt, aber sonst wird es wirklich jeder. Es ist ein komplexes Thema nach wie vor.
Ja.
Und es hilft auch nicht, sich die eine Stunde jetzt anzuhören und dann weiß man alles. Am Ende muss man es machen, mehrfach durchlaufen. Und
ja.
Ich kann dabei nur sagen, es ist gut, sich Externe mit dazu zu holen und sich coachen zu lassen, was das angeht. Ja. Dann wird einem viel, viel deutlich. Ja.
Ja. Ja. Cool. In dem Sinne.
Ja. Ja.
Trust first. Knowledge is power, customer centricity, customer value.
That's it.
That's it.
Period. So, fertig.
Ja, Schluss für heute.
Nein, Schluss für heute. Nein, Michael, ich danke dir, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, das ist für viele da draußen sehr wertvoll. Vielleicht hat es das eine oder andere geordnet. Wenn nicht, fragt uns. Wir sind da.
Total.
Fragt uns einfach. Ja. Wir geben Feedback, wir machen das.
Ja.
Das ist genau unser Thema.
Total, ja. In dem Sinne, gewinnt viele RFPs, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, happy winning.
Und feiert sie, richtig.
Und
feiert
richtig
sie, richtig.
Richtig feiern.
Feiert hart,
ja, ja.
Genau.
Okay.
Bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.